Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Wissenschaft DRS 2, das Magazin für Neugierige. Heute mit Katharina Boxler. Schön, dass Sie dabei sind. Tiere klonen ist das eine, ihr Fleisch essen und ihre Milch trinken das andere. In den USA beißen sich Klonfirmen und Konsumentenschützer darob fest. Dann suchen wir das Wetter, nicht an der frischen Luft, sondern in Archiven und Klosterbibliotheken, in Tagebucheinträgen oder merkwürdigen Schwankungen in Steuerregistern.
Die meisten dieser Abweichungen wurden mit Verweis auf die Witterungsverhältnisse erklärt. So etwa in kalten Wintern, wenn die Schweine nicht in die Eichenwälder getrieben werden konnten, ergo müssten die Tiere im Stall gehalten und mit Getreide gefüttert werden. Und das fehlte dann in der Bilanz und folglich war dem Bischof eine entsprechende Erklärung zu liefern.
Und schließlich fragen wir uns und den entsprechenden Fachmann, den neuen Staatssekretär für Bildung und Forschung, was ihn an seinem neuen Amt reizt.
Ich habe mehrmals in meinem Leben völlig Bereich und Beruf gewechselt. Ich bin immer für das Neue interessiert, ich will immer etwas Neues lernen. Nicht nur in den Büchern, sondern auch in der Aktion und mich selber zur Probe zu stellen.
Das Gespräch mit Mauro Dell'Ambrogio, dem neuen Schweizer Staatssekretär für Bildung und Forschung, hören Sie dann im zweiten Teil der Sendung. Doch zuerst geht's jetzt um eine äußerst umstrittene Kost. In den USA wird derzeit heftig über geklonte Nutztiere gestritten und ob deren Fleisch und Milch genießbar sind. Die FDA, die amerikanische Behörde für Lebensmittel und Arzneien, will in den nächsten Tagen ihren definitiven Entscheid bekannt geben und der wird, das ist so gut wie sicher, positiv ausfallen. Positiv zugunsten der Gentech-Firmen. Madeleine Amberger über eine amerikanische Debatte, die Europa noch bevorsteht.
Die Konsumentenschützer der USA rüsten sich zum endgültigen Gefecht. Vor etwa einem halben Jahr hat die Food and Drug Administration FDA Produkte von geklonten Nutztieren als vorläufig unbedenklich eingestuft. Demnächst soll nun die endgültige Freigabe erfolgen. Das würde Kühe, Schweine und Ziegen, jedoch nicht Schafe betreffen. Konsumentenorganisationen wie das Center for Food Safety sind nach wie vor dagegen. An ihren Argumenten gegen die Risikostudie der FDA habe sich nichts geändert, erklärt J.D. Hansen, ein Sprecher der Organisation.
Die Daten stammen zum Großteil von zwei Klonfirmen. Die Experimente wurden nicht unabhängig begutachtet und wiederholt, um sich zu vergewissern, dass die Ergebnisse stimmen. Wir wissen auch nicht, welche Daten die Firmen von vornherein weggelassen haben.
Zwar seien drei Studien von außenstehenden Wissenschaftlern analysiert worden, doch auch hier sei Kritik angebracht, erklärt J.D. Hansen.
Einer der drei unabhängigen Begutachter war ein Ziegen- und der andere ein Schweinekloner. Nur der dritte, ein angesehener Veterinär, war wirklich unabhängig. Ich behaupte nicht, dass die anderen nicht auch Ansehen genießen, doch sie hatten klare Interessenskonflikte. Sie haben sogar verschiedene Klonpatente inne.
Auch im amerikanischen Parlament ist man Produkten von geklonten Tieren gegenüber skeptisch. Der Senat hat angeregt, die von der FDA angeführten Studien von den Akademien der Wissenschaften analysieren zu lassen. Außerdem fordern die Parlamentarier, dass Klonprodukte, sollten sie tatsächlich auf den Markt kommen, als solche gekennzeichnet werden müssen. Der Streit um Klontiere dreht sich immer nur zu einem Teil um die Wissenschaft. Bei Konsumenten schwingt diffuses, schwer definierbares Unbehagen mit, was eines Tages auf ihrem Teller landen könnte. Tierschützer und Bioethiker gleichermaßen kritisieren das Klonen aus ganz anderen Gründen. Der Prozess sei mit viel Leid für Tiere verbunden, erklärt Autumn Pfister, Bioethikerin an der Universität von Pennsylvania.
We know that there can be significant congenital malformations, for example fatal heart defects, sometimes the
Wir wissen, dass viele mit Missbildungen zur Welt kommen. Sie haben tödliche Herzfehler, bei manchen funktioniert der Verdauungstrakt nicht. Andere leiden an chronischem Durchfall oder sind in ihrem Wachstum gestört. Das sind nur einige der Probleme.
Those are some of the problems.
Die Gefechte zwischen Gegnern und Befürwortern sind weniger auf die Gegenwart als auf eine zukünftige biotechnologisch höher entwickelte Welt ausgerichtet, wenn die Klontechnik ausgereift ist. Nach dem derzeitigen Stand der Forschung stellt sie eine höchst ineffiziente Methode dar. Dementsprechend klein ist die Menagerie der geklonten Nutztiere. Nur knapp 1000 Schweine, Kühe und Ziegen sind Kopien aus dem Labor. Zum Vergleich, in den USA grasen 44 Millionen Rinder. Dwayne Kramer, der an der Texas A&M Universität die erste Katze geklont hat, beschreibt die Mühen des Klonprozesses.
It takes about 100 cloned embryos to produce one live offspring.
Man braucht durchschnittlich 100 Embryonen, um ein einziges Klontier zu erzeugen. Die Verluste verteilen sich über den ganzen Prozess. Es beginnt bei der Mikromanipulation, wenn die Embryonen erzeugt werden. Dann müssen sie im Labor wachsen, doch nicht alle entwickeln sich. Und nach der Einpflanzung ins Empfängertier kommt es nicht immer zu Schwangerschaften. Und wenn eine entsteht, kann sie in einer Fehlgeburt enden. Meist verläuft nur eine von 5 Schwangerschaften erfolgreich.
Alle diese Schwierigkeiten wirken sich auf die Kosten aus. Die Produktion eines einzigen Klonkalbes verschlingt rund $20.000. Das heißt, solange sich Klonen nicht rechnet, wird man in den Supermarktregalen auch kein Filet Mignon, keine Milch und kein Joghurt von Klontieren finden.
Madeleine Amberger aus New York. Auch in Europa kommt diese Debatte über Fleisch und Milch von Klontieren bald auf den Tisch. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit will in den nächsten Tagen ihre Empfehlung veröffentlichen. Frühestens im April wird diese dann im Europäischen Parlament beraten. Auch in der Schweiz ist die Zulassung von Produkten geklonter Tiere gesetzlich noch nicht geregelt, obwohl Spermien geklonter Zuchttiere importiert werden, wie das Bundesamt für Veterinärwesen auf Anfrage bestätigt. Von zukünftiger Nahrung zu vergangenem Klima. Wer wissen will, wie das Wetter früher war, hat's nicht leicht. Systematische Aufzeichnungen gibt's erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit. Um die gegenwärtige Klimaerwärmung in einen größeren Kontext zu stellen, braucht's aber mehr Daten und vor allem genauere als Eisbohrkerne und Baumringe verraten. Hier sind Klimahistoriker gefragt. Ihre Fantasie ist groß. Klimahistoriker, auch Paläoklimatologen genannt, entwickeln auf der Suche nach Daten einiges detektivisches Gespür und werden bei ihren Streifzügen durch Archive und Bibliotheken für ihre Beharrlichkeit belohnt. Nils Michaelis berichtet.
Über nichts wird so viel geredet wie über das Wetter. Doch zugleich, so scheint es, wird über nichts so wenig geschrieben wie über das Wetter. Vor diesem Problem stehen Klimahistoriker, die die Witterungsverhältnisse vergangener Jahrhunderte rekonstruieren wollen. Je weiter sie in der Geschichte zurückschauen, desto seltener werden Aufzeichnungen über Temperaturen, Regenmengen und Windrichtungen. Die Kunst der Wetterforschung ist deshalb eine Kunst des Kombinierens indirekter Hinweise. So finden sich zum Beispiel in den mittelalterlichen Steueraufzeichnungen des britischen Bischofs von Winchester versteckte Wetterdaten. Zahlten Bauern, je nach Jahr, unterschiedlich hohe Steuern, ist dies als Hinweis auf strenge oder milde Winter deutbar.
Und die meisten dieser Abweichungen wurden mit Verweis auf die Witterungsverhältnisse erklärt. So etwa in kalten Wintern, wenn die Schweine nicht in die Eichenwälder getrieben werden konnten, dort ernährten sie sich üblicherweise von den Eicheln. Wenn aber der Boden gefroren war, war das nicht möglich. Ergo müssten die Tiere im Stall gehalten und mit Getreide gefüttert werden. Und das fehlte dann in der Bilanz und folglich war dem Bischof eine entsprechende Erklärung zu liefern.
Der Geschichtsprofessor an der Universität Bern, Christian Pfister, rekonstruiert derzeit im Rahmen des Schweizer Forschungsprojekts NCCR Climate die klimatischen Verhältnisse vergangener Jahrhunderte. Nach Erwähnungen verspäteter Heuernten oder verschobener Schneefallgrenzen sucht er in Klostertagebüchern oder alten Ortschroniken. Ebenso enthalten Ölbilder, die das Zufrieren sonst eisfreier Gewässer zeigen, das, was Klimahistoriker indirekte Daten nennen. Um aus ihnen präzise Witterungsverläufe nachzeichnen zu können, versucht man, die indirekten mit direkten Wetterdaten zur Deckung zu bringen. Direkte Daten sind Werte, die direkt von Instrumentenmessungen abgelesen wurden. Doch letztere Werte sind rar. Das langfristige systematische Verzeichnen direkter Daten beginnt erst vor rund 150 Jahren. Erst seit den 1960er Jahren, seit sie mit Hilfe von Satelliten unterstützt werden, werden diese Werte für die gesamte Erdoberfläche flächendeckend gemessen. Umso glücklicher sind Klimahistoriker, wenn neue Quellen mit direkten historischen Wetterdaten entdeckt werden.
Dieses Schema geht im Wesentlichen zurück auf einen amerikanischen Seeoffizier. Und im Grunde werden auch heute noch die Eintragungen der freiwillig beobachtenden Handelsschiffe in diesem Schema getätigt.
Was für Parameter werden da eingetragen?
Ja, alles, was eben auf See wichtig ist. Wind natürlich, Windstärke, Windrichtung, dann die Temperatur, Seewassertemperatur, Lufttemperatur, der Luftdruck natürlich auch.
In Hamburg beim Deutschen Wetterdienst leitet Reinhard Zöllner das Projekt HISTOR. Einen wahren Schatz direkter Wetterdaten will man mit HISTOR heben. Zur Verfügung stehen 37.000 Schiffstagebücher, deren ältestes Exemplar aus dem Jahr 1829 stammt. Vom Papier werden deren Daten nun auf elektronische Speicher übertragen, um Computermodellen Zahlmaterial für Berechnungen zu geben. 10 Mitarbeiter werden für die nächsten 10 bis 15 Jahre damit beschäftigt sein. Neben Wetterdaten finden sich aber auch Notizen über andere klimatisch relevante Ereignisse, wie Carsten Dietrich vom Deutschen Wetterdienst erklärt.
Das ist einmal eine Zeichnung von einem Vulkan und es zeigt den Krakatau nach dem heftigen Ausbruch. Der sah vorher so aus. Und durch diesen Ausbruch ist das ganze Ding abgesprengt worden und dieses Schiff ist in der Gegend gewesen, wo dieser Vulkan ausgebrochen ist. Und da hat der Kapitän das auch wirklich sehr intensiv und interessant festgehalten, was da tatsächlich gewesen ist, was er beobachtet hat. Er hat gedacht, da wird ein Krieg ausgebrochen durch dieses Donnergrollen. Aber letztendlich hat er dann gehört, dass da dann dieser Vulkan ausgebrochen ist.
Der Ausbruch des indonesischen Krakatau von 1883 schleuderte gewaltige Staubmengen in die Erdatmosphäre. Der Staub sorgte für ungewöhnliche Verfärbungen des Himmels, insbesondere bei Sonnenuntergängen. Kunsthistoriker vermuten, dass der farbenprächtige Himmel, den der norwegische Maler Edvard Munch in seinem berühmten Bild »Der Schrei« festhielt, auf dieses Ereignis zurückzuführen sei. Sicher ist, dass die Temperaturen weltweit im folgenden Jahr deutlich sanken. Tropische Vulkanausbrüche waren bereits im Mittelalter für eine kleine Eiszeit genannte Kälteperiode mitverantwortlich.
Diese kalten Sommer, diese kalten Winter, das ist ein Kennzeichen der kleinen Eiszeit. Bei den Sommern sind es in erster Linie Abfolgen von 1 bis 2 Jahren ohne Sommer, wie ich sie nennen würde. Das sind Sommer, in denen es praktisch in jedem Monat runterschneit bis ins Mittelland. Und die sind die Folge von Vulkanausbrüchen in den Tropen. Es gibt eine ganze Anzahl von ihnen. Letztmals am besten dokumentiert der Sommer von 1816. Der hat dann Mitteleuropa 1817 zu Hungersnöten geführt.
Sind also klimageschichtlich betrachtet die extremen Temperaturausschläge der letzten Jahre nichts Ungewöhnliches? Doch, sagt Christian Pfister, der für die Zügigkeit und Höhe des aktuellen Temperaturanstiegs in der Klimageschichte kein vergleichbares Beispiel gefunden hat.
Dann haben wir die Zeit von 1901 bis Mitte der 1970er Jahre. Die ist gemäßigt warm, klimagünstig. Es gibt relativ wenige Extreme und was besonders Spektakuläres, es gibt außerordentlich wenige Naturkatastrophen. Vorher gab es mehr und nachher gab es mehr. Und anschließend hat man in Mitteleuropa besonders deutlich seit Ende der 1980er Jahre die einzigartige Erwärmung, einzigartig sicher bis 1300 zurück und die hängt mit dem verstärkten Treibhauseffekt zusammen.
Wetter- und Klimageschichten verborgen zwischen Buchdeckeln. Das war ein Beitrag von Jens Michaelis. Und jetzt zu den Nachrichten der Woche aus der Welt der Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Auch Physiker erliegen der Schönheit von Schneeflocken und sie verzweifeln daran. Nach wie vor rätseln sie nämlich, wie die kleinen Eiskristalle zu ihrer Form kommen. US-amerikanische Wissenschaftler haben jetzt sogar jenes Wissen über den Haufen geworfen, das als gesichert galt. In der Fachzeitschrift Physics World schreiben die Forscher, das einzig sichere sei, dass jede Schneeflocke 6 Arme habe, sonst aber sei jede anders. Die Unterschiede hängen vom Zusammenspiel verschiedenster physikalischer Variablen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Luftdruck ab. Die Kombinationsmöglichkeiten dieser Faktoren und damit die Unterschiede der Schneeflocken seien folglich unendlich. Aber, so versprechen die Forscher, sie wollten dranbleiben. Zu schön seien diese vergänglichen Kristalle, als dass man ihre Erforschung aufgeben dürfe. Kolumbus ist schuld. Eine neue Studie hängt dem Weltensegler die Syphilis an. Er sei es, der zusammen mit seinen Leuten die Geschlechtskrankheit von den Reisen in die neue Welt nach Europa gebracht habe, schreiben die US-Autoren in der Zeitschrift PNAS. Diese sogenannte kolumbianische Theorie ist zwar nicht neu, sie wird jetzt aber durch die Genanalysen der Bakterienfamilie, die dieser Erkrankung zugrunde liegt, untermauert. Bald gibt's im Weltall wieder etwas zu klempnen. Im August schickt die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA Astronauten zum rüstigen Weltraumteleskop Hubble. Dieses rechtfertige dank Glanzleistungen eine fünfte und letzte Reparatur alleweil, hat die NASA diese Woche bekannt gegeben. Hubble hat nach anfänglicher Kurzsichtigkeit in den letzten 17 Jahren fantastische Bilder zur Erde gesendet. Geflickt und aufgerüstet soll es den Kosmologen in den nächsten Jahren erklären, warum nur ein Drittel des Gases im Weltraum Galaxien gebildet hat und was denn die restlichen zwei Drittel so tun. Seit Anfang Jahr hat die Schweiz einen neuen Mr. Wissenschaft. Der neue Staatssekretär für Bildung und Forschung und damit Nachfolger Charles Kleber heißt Mauro Dell'Ambrogio. Ein geschickter Schachzug von Bundesrat Pascal Couchepin. Denn der umtriebige Tessiner könnte die Spannungen zwischen der Deutschschweiz und der Romandie im Bildungsbereich entschärfen. Und der neue Staatssekretär ist ein Kenner durch und durch, sowohl von Universität als auch Fachhochschule. Odette Frey hat Mauro Dell'Ambrogio getroffen.
Herr Staatssekretär Dell'Ambrogio, Sie sind seit wenigen Tagen im Amt. Was hat Sie eigentlich gereizt an dieser Aufgabe eines Staatssekretärs für Bildung und Forschung?
Auf einer Seite geht es um eine Funktion beim Bund. Das ist für mich etwas Neues. Und auf der anderen Seite aber in Gebiete, die ich schon kenne aus meinen früheren Erfahrungen.
Wir hatten vor dem Gespräch vereinbart, beziehungsweise es war Ihr Wunsch, dass wir jetzt nicht über aktuelle Dossiers sprechen, nicht über Ihre zukünftigen Schwerpunkte. Sie wollen sich 100 Tage Zeit nehmen, bevor Sie dazu Stellung nehmen. Das Thema dieses Gespräches sind also Sie als Person. Was sind Sie für ein Mensch, Herr Dell'Ambrogio?
Vielleicht ein Vielfältiger, kann man sagen. Ich habe mehrmals in meinem Leben völlig Bereich und Beruf gewechselt. Ich bin immer für das Neue interessiert, ich will immer etwas Neues lernen. Nicht nur in den Büchern, sondern auch in der Aktion und mich selber zur Probe zu stellen.
Tatsächlich liest sich Ihr Lebenslauf nicht wie der von einer Person, sondern von ungefähr drei Personen. Sie waren Bezirksrichter, Sie waren Polizeikommandant, Generalsekretär im Tessiner Bildungsdepartement, Sie haben eine Privatklinikgruppe geleitet, zuletzt waren Sie Direktor der Tessiner Fachhochschule. Warum denn eigentlich diese vielen Wechseln? Immer nur die Neugier auf das Neue, das Sie da antreibt?
Ich habe eben immer die Idee der Karriere als Wechsel verstanden, etwas Neues finden, lernen. Und die Erfahrung, die ich in früheren Funktionen gesammelt habe, bei neuen Herausforderungen dann im Ausdruck bringen.
Sie haben einiges an Erfahrung schon im Hochschulbereich, im Bildungsbereich, den Sie mitbringen aus dem Kanton Tessin. Sie waren bis Ende des letzten Jahres Direktor der Fachhochschule Tessin und in den 90ern waren Sie als Generalsekretär im Bildungsdepartement des Kantons Tessin mitverantwortlich für den Aufbau der Tessiner Universität. Was denken Sie, was haben Sie in diesen beiden Funktionen gelernt, was Ihnen jetzt in der jetzigen Position eines Staatssekretärs für Bildung und Forschung hilfreich sein wird?
Vor allem habe ich gelernt, wie Professoren, Wissenschaftler, Forscher, Lehrer denken, was sie bedürfen. Und ich habe auch gelernt, dass wichtig ist, günstige Rahmenbedingungen für ihre Tätigkeit aufzubauen und denen eine große Autonomie zu geben und sich nicht in wissenschaftlichen oder didaktischen Diskussionen einmischen lassen, wenn man nicht den Sachverstand hat. Also, aber das war immer für mich die Regel und ich habe mich nicht als Spitaldirektor mit den Ärzten in solchen Diskussionen verwischt und dasselbe bei der Polizei. Ich habe eine Polizei geführt, aber ich habe mich nie als Polizist empfunden. Und es geht darum, dass die Professionalität der Fachleute geachtet wird und die eigene Aufgabe einfach als eine Aufgabe für die Rahmenbedingungen und nicht für die Inhalte zu interpretieren.
Trotzdem müssen Sie ja oder mussten Sie jeweils sicherstellen, dass die Qualität gut ist. Wie haben Sie das gemacht?
ja, es ist nicht meine persönliche Sache, die Qualität zu sichern. Ich muss Prozesse schaffen, welche für die Qualitätssicherung da sind oder einfach, oder besser gesagt, nur darauf achten, dass die Institutionen über Qualitätssicherungsprozesse verfügen, die sie selber ausgestalten.
Sie waren bis Ende des letzten Jahres im Tessin. Wie haben Sie aus dieser Sicht die nationale Bildungs- und Forschungspolitik wahrgenommen?
Eine gewisse Erfahrung in den nationalen Mechanismen habe ich schon. Ich war zuletzt Vizepräsident der Konferenz der Rektoren der Schweizer Fachhochschulen oder vor 20 Jahren vorher Mitglied der Konferenz der Polizeikommandanten und so weiter. Also wie es in der Schweiz funktioniert, weiß ich ungefähr. Oder wie es kompliziert ist, die Anliegen der Kantone, die politischen Zeiten und Prozesse, aber auch die verschiedenen Korporationen, welche Interessen vertreten und so weiter. Aber klar, hier in Bern zu kommen, umzuziehen mit der Familie und so weiter, das bringt schon eine gewisse Erneuerung.
Im Tessin hat man ja auch immer den Blick nach Italien. Man nimmt das Ausland sehr stark wahr, man nimmt Italien sehr stark wahr. Wie haben Sie jetzt die Schweiz bisher im Ländervergleich gesehen im Bereich Bildung und Forschung?
Die Schweiz ist sicher heute gut positioniert, was Bildung und Forschung betrifft. In der allgemeinen Entwicklung in der Welt können wir nur Positionen verlieren. Das ist eben das Problem, dass immer neue Länder da sind, welche die Fähigkeit haben, die Mittel haben, die Ressourcen haben, um gute Forschung und gute Bildung anzubieten. Und es ist schon ein großer Erfolg für die Schweiz, eben den Vergleich mit diesen Ländern hochzuhalten.
Wenn wir vielleicht mal die Università della Svizzera Italiana genauer anschauen, sie hat 4 Fakultäten, eine Wirtschaftsfakultät, die zweite ist Kommunikation, dann Architektur und Informatik. Es fällt auf, das sind 4 Fakultäten, die vermutlich sehr viel zusammenarbeiten könnten mit der Industrie, mit anwendungsorientierten Bereichen. Ist das Absicht?
Das war nicht insbesondere die Absicht, als die Universität gegründet wurde. Klar, die Gründe, warum Architektur, schon klar, die Tradition im Tessin und auch die Möglichkeit, eines dritten Pol neben Zürich und Lausanne aufzubauen, der im Übrigen einen großen Erfolg hat und auch klar den italienischen Markt berücksichtigt. Ich glaube, für jede, vor allem in einer kleinen Region, wo man selektiv vorgehen kann, wo man nicht den ganzen Spektrum an Ausbildungsstudiengängen anbieten kann, muss man sorgfältig eben die eigenen Chancen ausnützen, sei es aus dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Entwicklung, aber nicht nur, aber eben die kulturelle Tradition spielt eine Rolle, wie zum Beispiel bei der Architektur, um sich zu entscheiden, was wollen wir unternehmen.
Herr Dell'Ambrocio, Sie sind Jurist selber, promovierter Jurist. Wenn wir vielleicht etwas über Ihre Sicht auf die verschiedenen Wissenschaftszweige und Ihre Funktion, Ihre Rolle für die Gesellschaft sprechen könnten. Nehmen wir die Geisteswissenschaften als einen Pol und die Naturwissenschaften als den anderen Polen. Die zwei Wissenschaftszweige werden oft auch in ein Feindverhältnis gesetzt. Die Geisteswissenschaftler fühlen sich zurückgedrängt von den Naturwissenschaftlern, die sehr viel Geld kriegen. Was denken Sie, welche Rolle haben diese zwei Wissenschaftszweige für eine Gesellschaft?
Ja, zuerst aus meiner Erfahrung, ich hatte selber im Gymnasium Griechisch und Lateinisch und ich bin sehr nahe an den Geisteswissenschaften erzogen worden. Auf der anderen Seite, vor allem in den letzten Jahren bei einer Fachhochschule, habe ich das Interesse für Technologie und für Naturwissenschaften wieder neu entdeckt und sicher entwickelt. Heute gehört zur Allgemeinbildung, vielleicht im Vergleich mit vor 30 oder 40 Jahren, gehören auch Naturwissenschaften unbedingt. Die Umweltproblematik kann demokratisch angepasst werden, nur wenn eine Mehrheit der Bevölkerung über gewisse Grundsätze der Naturwissenschaften verfügt und auch die Diskussion über die Gefahren und Chancen der Technologie kann demokratisch geführt werden, nur wenn gewisse allgemeine Kenntnisse verbreitet sind.
Herr Dell'Ambrocio, es war ausgemacht, dass wir nicht über aktuelle Dossiers sprechen, nicht über Ihre Schwerpunkte. Es ging vor allem um Ihre Person jetzt in diesem Gespräch. Eine letzte persönliche Frage. Welches Buch liegt zurzeit auf Ihrem Nachttisch? Was lesen Sie gerade?
Das sind Berichte, welche meine amtliche Tätigkeit betreffen. Im Moment leider ist das die Priorität, dass ich mich über gewisse Dossiers ajour bringe. Und für kulturelle Lektüre und so weiter habe ich mich einige Wochenpause leider befehlen müssen.
Pflichtlektüre zu später Stunde. Odette Frey im Gespräch mit dem neuen Staatssekretär für Bildung und Forschung, Mauro Dell'Ambrogio. Sie hörten Wissenschaft RS2, Redaktion und Moderation dieser Ausgabe, Katharina Boxler. Bleiben Sie uns treu, wir erwarten Sie nächste Woche wieder, wie immer samstags 12.40 Uhr oder rund um die Uhr, mit Beiträgen und Podcast-Angeboten unter wissenschaft.drs.ch.